So, ja, das ist die Frage, bist du bereit? Und gemeinsam sind wir bereit auch. Und es wird am Ende etwas, ein bisschen Challenge und so, und besser als TikTok-Challenge. Ich möchte zuerst ein bisschen eine Reise durch die Geschichte machen mit ein paar Stationen. Erste Station, das ist hier fast 3000 Jahre vor Christus, Zeit mehr oder weniger die früheste Schrift, die es gibt. Es gibt sowieso ein bisschen Debatte, weil es war schon Schrift ein bisschen früher oder ein bisschen schon fast 1000 Jahre früher. Aber es ist ein Debatte, ja, ist es schon Schrift oder ist es nur Bilder oder so? Aber ja, hier, wir wissen sicher mit diesem Beispiel hier, es kommt im aktuellen Irak, das ist wirklich Schrift, das ist nicht etwas, wo man zeichnet, was man sagen will, das ist wirklich Schrift. Und das war zum Beispiel hier Weisheitsliteratur. So, das fängt an wie etwas, ja, mein Sohn, mache das, aber mache nicht das und so weiter, dass es dir im Leben gut geht. Und eigentlich die Erfindung der Schrift, das war wirklich eine Revolution. Und viel mehr, als was wir denken, weil es hat das ganze Konzept von Wahrheit total verändert. Weil vorher, es war sehr möglich für einen König oder so zu sagen, ja, im Gesetz, man muss das machen und man darf das nicht machen. Und am nächsten Tag, abhängig ein bisschen, wie es hat sich entwickelt, es könnte total anders sein. Es war nicht möglich zu überprüfen, ja, aber vor ein paar Jahren, du hattest etwas anderes gesagt. Das war nur mein Wort gegen dein Wort. Wegen Schrift, das war möglich, plötzlich zu merken, ja, du sagst, das Gesetz sagt das, aber hier, ich finde, das ist geschrieben und das sagt nicht, was du sagst, das ist etwas anderes. Und das ist das Anfang, das ganze kritische Denken, das ist wegen Schrifterfindung. Weil man kann vergleichen und beweisen, was es war. Es hat auch eine große Rolle gespielt für Übergabe des Wissens. Weil plötzlich, ich muss nicht mit einer Person sprechen, um zu wissen, was diese Person mir sagen will oder das Kenntnis von dieser Person zu bekommen. Aber ich kann einfach lesen und ich kann auch Jahre später lesen. So, es gibt weniger Risiko, dass plötzlich diese Übergabe gebrochen ist, weil es gibt Beweise, es gibt Spuren in Schrift, die bleiben. Aber auf dieser Zeit, es gibt sehr wenig so Dokumenten. Weil das war entweder für Schrift auf Ton und das war sehr praktisch, etwas schnell sozusagen zu schreiben, aber das hält nicht so lang. Oder Ton, das gebacken ist und dann man kann das halten, das bleibt. Oder auf Stein oder so etwas, aber dann sicher, das ist teuer, das braucht viel Zeit, um das zu schreiben. So, es gibt sehr wenig Dokumente, viele Sachen würden einfach nicht geschrieben. Es waren nur die wichtigsten Sachen, die würden geschrieben sein. Jetzt, wir machen einen Sprung, gehen wir auf die Mittelalter. Und das ist die Zeit, die Manuskript. Und auf diese Zeit, praktisch, die Manuskript sind manuell kopiert. Das heißt, wenn es gibt zum Beispiel auf diesem Blatt hier, das ist jemand, der hat das ganze Buch einfach wieder kopiert, wieder geschrieben, ganz langsam, das sind schöne Buchstaben und so, und nachher auch dekoriert und so weiter. So, das ist etwas, das war sehr, sehr teuer, weil das war sehr großer Aufwand, und das war auch teuer wegen dem Pergament. Am meisten ist auch Pergament gemacht, und das ist sehr teuer, das ist eine Investition, genug Tiere so zu schlagen oder so, das Haut zu sammeln, zu präparieren und so, und dass man kann auf diese etwas schreiben. Das heißt, immer noch etwas sehr Spezielles, etwas eine Schrift zu haben. Die Bibliotheken sind auf diese Zeit eher klein. Das heißt, das Kenntnis, das Wissen, Zentrum des Wissens, das war im Kloster, und am meisten, sie würde einfach zwei Regale haben für Bücher oder nur ein Regal. Und das war alles, das war die ganze Reichtum, das Wissen in diese Kloster, dann es würde diese Regale mit ein paar Büchern drin. Es war trotzdem ein System, ein Ausgleichssystem, das praktisch ein Mensch würde sagen, ja, ich würde sehr gerne die Republik von Plato lesen. Dann seine Bedürfnisse würde kommuniziert und es würde in Kommunikation zwischen verschiedenen Klostern und es könnte über 1000 Kilometer gehen. Man würde wissen, zum Beispiel in St. Gallen im Kloster, jemand möchte die Republik lesen. Hat jemand dieses Buch oder dieses Manuskript? Und irgendwann später, es könnte Jahre später sein, es gibt dieses Manuskript, das kommt zum Ausleih für diesen Menschen, dass er kann das lesen. Und dann, das war sehr wertvoll für diesen Mensch, dieses Manuskript zu bekommen. Er wusste, das ist wahrscheinlich ein einzelnes Mal in seinem Leben, dass er kann dieses Buch lesen und in seiner Hand haben. So er würde, die Leute würden einfach diese Bücher oder so oder dieses Manuskript monatelang haben, um das zu lesen und das auch zum großen Teil auswendig zu lernen. Weil es gibt keine zweite Chance im Leben, dieses Buch wieder zu lesen. Und jetzt nochmal ein großer Sprung, und das ist eine andere Revolution, das ist mit Gutenberg, weil das ist die bewegliche Metallettern-Druckpresse. Das war schon ein bisschen vorher, damals bekannt, das Prinzip, weil es war das Prinzip für Gravuren oder so. Man würde auf Holz einfach etwas vorbereiten und nachher man könnte auch diese, genau wie das gezeichnet hier, einfach duplizieren. Aber das war für ein ganzes Blatt auf einmal. So, das ist großer Aufwand und man muss wirklich viel Kopien nachher, dass es sich lohnt. In China hat er angefangen, ein System, wo das ist nicht die ganze Blatt, aber Teil von dem Blatt. Aber die chinesische Sprache, das ist nicht so ideal für Druckpresse oder bewegliche Metalllettern, weil sie haben etwas wie 50.000 Lettern. So, dann, ja, man spart nicht wirklich, wenn man macht jeder individuell statt eine ganze Seite auf einmal. Aber für lateinische Sprache dann, das ist ideal, die Alphabet ist klein, machen nur ein paar, ja, das ist die 26 Lettern, vielleicht ein bisschen mehr für Punktuation, und dann ist es möglich, alles Mögliche zu drücken, relativ schnell und relativ günstig. So, es war viel billiger, als manuell alles zu kopieren. Die erste große Druck, das war die Bibel. Das heißt, es war schon verschiedene Versuche vorher und es war sogar eine Zeitung, das sie haben angefangen zu drücken, einfach vor die Bibel. Aber das erste große Buch, das war die Bibel, weil es war wichtig. Jetzt, sie hatten die Bedürfnis, dass die Bibel könnte verbreitet sein. Und eigentlich, das hat uns gefährdet, dass das Wissen würde sehr schnell vermehrt. Aber wir sehen, ich finde diese Grafik super, das ist die Anzahl Bücher in Europa, im westlichen Europa, die wurde produziert pro Jahrhundert. Wenn wir sehen hier auf dieses Punkt hier, etwas am 5. Jahrhundert, das ist 13.000 Bücher pro Jahrhundert. So, etwas ungefähr 130 Bücher pro Jahr sind produziert. Und das ist immer wieder mehr. Wir gehen zum Gutenberg, das ist 2,7 Millionen Bücher pro Jahrhundert, die sind produziert. Aber das ist immer noch manuell gemacht, alles manuelle Arbeit. Und dann plötzlich, das ist möglich, mit der Technologie von Gutenberg, viel billiger, viel mehr Bücher zu produzieren. Und wir sehen, dass das geht so viel schneller. 1800, wir sind auf 1,7 Milliarden Bücher pro Jahrhundert. Das ist wirklich eine große Änderung, dass plötzlich es gibt so viel mehr Wissen, dass man Zugriff hat. Und wir haben gesagt, mehr oder weniger, wir können sagen von Christus oder so, das Wissen der Menschheit hat sich jedes Jahrhundert verdoppelt. So, wir sehen von Christus bis Erde, bis Jahr 1000, das ist 10-mal, mal 2 und so, 10-mal hintereinander für das Wissen des Menschheit. Das ist schon viel, ja. Aber seit 1950, man sagt, das ist jede 25 Jahre verdoppelt. Das gemeinsame Wissen des Menschheit. Seit Jahr 2000, das ist jede 2 Jahre, dass das Wissen ist verdoppelt. Und jetzt, aktuell, wir sehen, das ist jeden Tag. Jeden Tag, die Menschheit gemeinsam weiß 2-mal so viel. Jeden Tag, das ist unglaublich. Das ist unglaublich viel, diese Vermehrung von dem Wissen. Und eigentlich, wir spüren das auch in die Forschung, in dem Sinn, wir haben das Gefühl, das ist ein Zug Vollgas, wir können nicht bremsen, das geht immer schneller. Wir sollten theoretisch Zugriff haben und wissen, okay, was ist neu in unserem Feld und so. Das ist fast unmöglich, immer noch das im Griff zu haben. Es geht so schnell und so viel. Aber es gibt auch eine andere Art von Wissen. Das ist, hier, ich möchte über geistliche Sachen sprechen. Das Topseller-Buch in der ganzen Geschichte, das ist die Bibel. Und ich finde das verrückt. Es gibt 100 Millionen Bibeln, die sind jedes Jahr gedruckt. Das heißt, es sind 200 Bibeln, neue Bibeln sind gedruckt jede Minute. Die Wycliffe-Organisation, die macht Übersetzung für die Bibel. Sie hat dann gesagt, ich erinnere mich von vor 20 Jahren oder so oder ein bisschen mehr. Ja, um alles zu übersetzen und so, das ist wirklich ohne Ende. Es gibt so viele Sprachen, das ist so viel Arbeit an Übersetzung zu tun. Und sie sagen, ja, aber jetzt, wir haben neue Technologien, die helfen extrem viel für Übersetzen. Und das heißt, dass sie hat dann in 2018 vorgesehen, dass es würde ein Bibel oder mindestens ein Neues Testament in jeder Sprache auf die Erde für Jahr 2025. Ich weiß nicht, ob das ist immer noch so aktuell, ob Sie sagen jetzt, das ist vielleicht schon ein bisschen früher oder ein paar Jahre verschoben, aber trotzdem, das ist verrückt. Das war vor 30 Jahren, man hat gesagt, das ist fast unmöglich, das ist undenkbar, dass es würde übersetzt in jede Sprache. Jetzt wir sagen 2025. Ob das wirklich stimmt, das ist in 2 Jahren und dann es wäre in jeder Sprache auf die Welt mindestens ein Neues Testament. Und wenn wir lesen hier im Daniel, was war als Prophezei gegeben, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Ende des Endes, bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und das war wirklich gemeint über diese geistliche oder theologische Erkenntnis. Aber jetzt, wir haben die Möglichkeit, wir haben Bibel, wie viel wie wir wollen. Wir können, ja, das hat sich vermehrt, dass jetzt wir können wirklich das durchforschen. Jeder einzelne Mensch auf der Erde hat langsam eine Chance, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und es war in Matthäus. Und dieses Evangelium von Reiche wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. So, nach all dieser Suspense gehen wir weiter. Wir können uns fragen, wir haben so viel Wissen in die Welt jetzt. Ich finde, das ist wirklich überwältigend. Haben wir vielleicht zu viel Wissen? Und es kommt ein Punkt, das ist viel in die Leute von Silicon Valley oder so, die sprechen über die technologische Singularität. Sie sagen, das ist das Punkt, dass es gibt so viel Wissen, es vermehrt sich so schnell, das ist nicht jeden Tag, das ist viel, viel, viel schneller. Und das eigentlich als Menschen, wir können das nicht mehr kontrollieren, wir haben das absolut nicht mehr im Griff. Und was könnte sein in diesem Szenario, ist, dass die künstliche Intelligenz könnte von dem profitieren. Künstliche Intelligenz, das könnte alle diese Wissen sammeln, prozessieren und so, dann es wird mächtiger, fähiger, Sachen zu tun, dann es produziert noch mehr Wissen und so weiter. Und man kann sich vorstellen auf diesen Punkt, dass eigentlich sehr schnell diese künstliche Intelligenz würde viel besser als uns selber. Und wir können uns fragen, ja, aber ist das nicht gefährlich, so etwas? Und es geht voll in Richtung des Transhumanismus. Das ist wieder im Bereich Silicon Valley und so etwas sehr modisch. Die Leiter von den GAFAMs und so, und zuerst wie Elon Musk, sind voll Fan, wollen das, das Transhumanismus. Das heißt, zum Sagen, wir sind zu begrenzt, wir müssen uns entwickeln in etwas anderes, nicht mehr Mensch sein, aber Übermenschen sein. Eine von den Lösungen, das ist zum Beispiel ein Chip im Gehirn zu haben, das würde verbunden mit künstlicher Intelligenz. Und die Name, es gibt eine Firma, die arbeitet auf dieses Ding seit mehreren Jahren. Das ist Neuralink und sie haben schon das gemacht auf Maus. Und jetzt sie haben sie ein Verständnis von der amerikanischen Regierung, um Tests auf Menschen zu machen. Erstes Ziel, das wäre für Leute, die haben eine Behinderung oder so, zum Beispiel können ihre Beine nicht mehr bewegen oder so, dass sie könnten trotzdem widerstehen und gehen, weil das Computer, praktisch Computerchip im Gehirn, könnte dann die Beine kontrollieren, trotz dass es gibt irgendwas, das hat nicht gestimmt vorher. Ein bisschen längerzeitig, die Idee, das ist, die Menschen zu ergänzen. Das wäre, dass diese künstliche Intelligenz kann einfach direkt in unser Gehirn Gedanken oder so implantieren. Und zum Beispiel, ein Beispiel, das sie geben, das wäre, ich möchte zum Beispiel nach Japan reisen, nächste Woche, kein Problem, ich kann Japanisch hochladen in diesen Chip und nachher spreche ich Japanisch, fertig. Wir brauchen keine Lehrerin mehr. Es wäre auch, Andere Leute haben sich vorgestellt, ja, aber das ist perfekt, wir könnten auch Mitarbeiter einfach so ein Implantat machen und dann total anders verwenden, wie wir wollen. Es gibt keine Grenze mehr. Wir könnten auch das Kenntnis durch diese Chip von alle E-Mails, alle Bücher, die Sie haben gelesen oder so, das würde direkt in unseren Kopf wiederkommen. Ich würde Rolf sagen, ja, kannst du dir erinnern, in 2015, am 4. August, du hattest mir gesagt, bla 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 bla, bla, weil das ist, es kommt direkt, das ist alles gespeichert. Es gibt dazu noch mehr, gleichzeitig in das gleiche Milieu oder so, viel Unterstützung für ältere Forschung. Und es gibt seit den 50er oder 60er Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ein Forscher, Heflik, der hat eine Grenze gefunden. Und das heißt, dass für Menschen, wir sind begrenzt, wir können nur bis ungefähr 120 Jahre leben. Für andere Tiere hat er es auch gefunden, aber jedes Tier ist anders und für die Menschen das würde 120 Jahre. Und jetzt die Forschung ist, okay, können wir weitergehen? Es war Forschung gemacht, das ist diese, war publiziert vor, ich glaube, das ist ein paar Wochen alt. Dass sie haben diese ist 2020. Forschung auf Wurm, aber das ist in diesem Bereich, sie haben Modelle praktisch von Menschen, es ist Wurm, es gibt Menschen und es gibt, ich weiß nicht mehr was, aber diese Wurm, das ist immer das gleiche Wurm oder gleiche Art von Wurm, weil diese sind für den ganzen Älterungsprozess sehr ähnlich wie Menschen. Und mit diesem Wurm plus Genbearbeitung, das Wurm lebt 5-mal länger. Und das ist gut, ob wir das schaffen für dieses Wurm. Das sind die gleichen Prozesse in Menschen. Wir können uns vorstellen, die Menschen könnten auch 5-mal länger leben. So nicht mehr 120 Jahre maximal, aber 5-mal das. Es gibt von diesem Mensch hier, das ist ein anderer Forscher in diesem Bereich, er hat sogar geschrieben, vor ein paar Jahren, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, bereits geboren würde. Ob das ist nicht 1000 Jahre, aber 500 Jahre, das würde schon trotzdem etwas anders. Ja? Es würde viele Sachen ändern für uns als Menschen. Ich denke, mit der Kombination von den beiden, wir gehen voll in diese Richtung. Wir sind viel wirklich in Richtung, einen Babelturm zu bauen, einen modernen Babelturm zu bauen, wo wir stehen voll im Zentrum. Was ist der Mensch, der wird ein Übermensch, das praktisch ewiges Leben hat. Weil ob ein Mensch könnte 1000 Jahre lang leben, in diese 1000 Jahre es kann so viel neue Entwicklung kommen und so, dass praktisch es wird neue Mechanismen entwickelt, wie man kann nicht mehr älter werden und so, und dann er wird nie wieder sterben. Es gibt auch andere Gefahren. Und hier die Liste, die ich geben wird, das ist nicht von mir, das ist eigentlich von Forscher im Gebiet Beratung für Regierungen. Die Idee ist, dass in jeder Regierung der Welt, es gibt Leute, die arbeiten, was sind die Gefahren, die zu uns kommen können. Und die machen eine Liste nach Prioritäten und so. Prioritäten, das ist sehr schwierig, das klappt am meisten nicht. Aber zum Beispiel, wenn Covid ist gekommen, das war schon bekannt, dass Pandemie, das ist ein Szenario für große Probleme. Das einzelne Problem, die Leute in diesem Gebiet haben gesagt, ja, man müsste Priorität setzen und bis jetzt die Priorität, das war, höchste Risiko ist Terrorismus. So, dann wir sind nicht vorbereitet gewesen für Pandemie. Aber so die Liste, die sie machen, und das ist wirklich für Akademiker, die in diesem Feld arbeiten und die liefern ihre Beratung zu Regierungen. Eine, das ist künstliche Intelligenz. Möglichkeiten, das ist Terrorismus und mehr im Bereich Bioterrorismus. Es gibt, das war vor ein paar Wochen publiziert, ein Experiment, das haben gemacht, mit praktisch einem kleinen Roboter, dass man kann die Baupläne oder so auf Internet herunterladen, selber bauen, plus ChatGPT, aber die Version 3, dass man kann problemlos hochladen. Und das Ganze, man fragt, ich möchte Morphin erstellen, und das System wird selber auf Internet gehen, suchen, wie das ist, wie das zu machen, selber finden, wie kann ich diese Roboter kontrollieren und dann Morphin herstellen. Aber das Gleiche, das funktioniert auch für Sarin-Gas zum Beispiel. So, das heißt, dass jeder mögliche Terrorist könnte alle möglichen Produkte herstellen, oder extrem viel schon und sehr gefährlich. Das ist auch Risiko im Kriegsbereich, auch in Destabilisierung. Das ist hier im Was ist wahr, was ist Lüge in unserer Gesellschaft. Andere große Risiko oder große Gefahr, das ist Klimawandel. Das ist alles bekannt hier, das ist nicht so Neues. Pandemie, haben wir das gesehen. Übrigens, diese Leute sagen, wir sind absolut nicht vorbereitet für die nächste Pandemie. Wir haben viel Glück gehabt mit Covid, dass es nicht so schlimm war. Das nächste Ding, das kommt, wir könnten viel weniger Glück haben. Nanotechnologie, das würde Mikroroboter oder Nanoroboter in unsere Körper. Die könnten viele Sachen tun. Und Atomkrieg, Klassiker, aber dieser hat wahrscheinlich eine gute Zukunft vor sich. So, für diese andere Gefahren hier mit diesem Blick, ich möchte ein paar Zitate geben, wie zuerst diese Forscher, Lord Martin Rees, er hat analysiert, das ist nur ein paar von seinen Titeln, so President of a Royal Society und er ist Lord auch. Seine Liste von Titeln, das ist ein ganzes Paragraph, das ist ohne Ende. Und was er sagt, die Chancen der Menschheit, dieses Jahrhundert zu überleben, stehen nicht besser als 50-50. Es tut mir sehr leid für alle jungen Leute hier, weil, ja, ein Zitat, das ich hatte nicht hier geschrieben, das ist einer, hat gesagt, junge Menschen in dem West heutzutage, die größte Risiko, dass sie nicht von natürlichem Tod sterben, ist einfach Ende unserer Zivilisation. Ein anderes Zitat von einem anderen Forscher, dieser in Oxford, er hat geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt in den nächsten 100 Jahren eine existenzielle Katastrophe erlebt, liegt bei 1:6. Das ist genau russische Roulette. So, jetzt die Stimmung ist ziemlich schlecht, ja? Bist du bereit? Bist du bereit für was kommen könnte? Und alle diese Menschen sind volle Atheisten. So, wir können nicht sagen, das ist wie auf Jahrhundert 1000, wo die Leute haben total gespinnt und so, weil das war okay, runde Zahl, das musste die Wiederkommen Jesus sein oder so. Hier, diese Leute sind ziemlich getrennt von diesen Gedanken, ja. Ich sehe zwei Optionen. Erste, wir vorbereiten uns einen Bunker, fangen an zum Graben und Essen und so zu sammeln und so, dass wir können mit unserer Familie und so überleben im Bunker und getrennt von dem Rest der Welt. Es gibt eine andere Option, durch Medikament. Man kann sich gut fühlen trotzdem, nicht deprimiert werden und alle frisch, fröhlich und wir denken nicht mehr über was passiert, was morgen kommt. Aber eigentlich, wir haben schon etwas gesungen, wir haben eine dritte Option für uns. Wir glauben an Christus, wir glauben an Himmelsreich. Wir haben eine Hoffnung für uns. Wir glauben, okay, ob die Welt jetzt total schief in einen Wand, ja, aber wir schauen zum Christus und wir wissen, dass ja Gott hat einen Plan für uns. Ob wir ihn gehören, dann wir können zu ihm gehen im Himmelreich und dann Ende der Welt, ja, das ist schon in die Bibel geschrieben, irgendwann, das ist fertig. Aber wir gehören zum Christus, wir gehören Gott. So, nochmal die gleiche Frage, bist du bereit? Und hier, wir können das umformulieren auch, bin ich bereit? Mit meiner Familie sind wir bereit? Mit unserer Gemeinde sind wir bereit, kollektiv. Mit allen Christen auf der Welt sind wir bereit, für was kommt. Und hier, ich möchte erzählen über eine Vision, die ich hatte vor mehreren Jahren. Ich war immer in meinem Bett und plötzlich war ich wach und es war ein nächstes Zimmer. So, in der Realität, dieses nächste Zimmer war nicht, das war in die freie Luft nachher, aber in dieser Vision, ich war in mein Zimmer, alles ganz normal, aber es war ein Zimmer nachher. In diesem Zimmer, das war der Thronsaal von Gott. Und Gott war dort und wartete, dass ich komme. Ich war eingeladen, ich müsste einfach nur aufstehen, Tür öffnen, Thronsaal kommen, zu Gott kommen und im Himmelreich kommen. Und ich hatte Riesenangst. Ich hatte mir geschämt, ich wollte unbedingt dort gehen. Ich will das absolut nicht verpassen, aber ich war ja ich. Ich kann nicht dort gehen, ich bin in Unterhosen, ich gehe nicht im Thronsaal in Unterhosen, ja. Das macht keinen Sinn. Ich bin nicht würdig, dort zu gehen. Was kann ich tun? Ich könnte keine Lösung finden. Null, ich kann das nicht tun. Ich will dort gehen mit meinem Herz, Aber mein Gehirn sagt, aber das, ich kann das nicht. Ich möchte einfach auf die Gegenrichtung rennen. Ich bin nicht würdig, dort zu kommen. Ich habe die falschen Kleider. Ich hatte nicht gedacht, ich könnte Kleider wechseln. Das war nur, ja, ich kann nicht dort kommen. Ich bin nicht bereit, dort zu kommen. Und dann doch, das war, ich hatte gesagt, Jesus, komm zu mir. Hilf mir. Komm mit mir. Halte meine Hand fest. Lass mir nicht los. Und zusammen, wir können dort gehen. Ohne dir, es gibt keine Chance. Ich brauche dich. Ohne dich, ich kann nicht in diese Thronsaal gehen. Ohne dich, ich kann nicht im Himmelreich kommen. Aber ich muss deine Hand haben. Ich muss mit dir sein. Und ich glaube, hier meine Gedanken oder so über diese Vision, das war zuerst über Ehrfurcht von dem Herrn. Und leider, das ist etwas, das wir haben vergessen. Wir sehen, der Herr ist Liebe und so, das ist super, das stimmt, ja. Aber wir sollten nicht vergessen, dass aber das ist der Herr, das ist Gott, das ist der allmächtige Gott. Das ist der Gott, der hat die Welt geschaffen. Wie es steht, ganz am Anfang ist der erste Satz in der Bibel, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So, Gott ist Liebe, er ist mein Freund und so, aber das ist dieser Gott. Ich bin nicht und das ist dieser Gott. So, ich sollte schon Respekt haben und das ist ganz normal, Angst zu haben. Und es steht auch in der Bibel, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und leider, das ist viel zu wenig präsent in unserem Kopf heutzutage. Ich möchte auch zwei andere Zitate von zwei sehr wichtigen Personen in die Bibel geben. Die erste, das ist von in Offenbarung. Und als ich ihn sah, sank ich wie tot zum Füßen. Hier wir sprechen, das ist der Johannes, der hat das geschrieben. Ich meine, das ist ein Monument. Er hat praktisch mit Paulus, sie haben die zwei fast die ganze Neue Testament oder die ganze, ein großes Teil des Neuen Testament geschrieben. Das ist ein Riesen in die Bibel. Und für ihn, er kommt nur vor Gott und er kann nicht, hey, du kennst mich, ich bin Johannes, ja. Nein, er sank wie tot auf seine Füße. Aus Ehrfurcht, auf Angst, weil das ist Gott. Der zweite, das ist Paulus, der schreibt das. Und er stützte zum Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er stützt zum Boden. Das ist nur, Jesus spricht zu mir und bam, auf dem Boden. Das ist Ehrfurcht. Und ich glaube, wir sind nicht bereit für das. Das ist nicht unbedingt in unseren Gedanken zu sehen, okay, ich komme auf diese Thronsaal und ich liege am Boden wie tot. Wir haben nur einen Grund zum Hoffnung. Das ist, dass ich bin nicht durch mein Werk gerettet, zum Glück. Und nur meine Beziehung zu Christus kann mich retten. Gut, bis jetzt, es ist einfach, ja. Aber ich finde diese Frage von Christus immer noch sehr aktuell, was er fragt zu den Jüngern, ja. Er fragt ja, was sagen die Leute über mich und so? Und ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann ist mir auch die Frage für mich selber. Für mich, wer ist Jesus? Genau welche Beziehung habe ich zu ihm? Und ist Jesus für mich eine theologische Figur oder bin ich in einer wirklich intime Beziehung mit Jesus? Und hier, das war vor einem Predigt, auch vor ein paar Wochen, das war diese zu sehen, Johannes beschreibt sich als den Jesus lieb hatte. Und ich finde, ist das für mich auch gleich? Kann ich mir sehen oder definieren als, ich bin der Jesus liebt? Oder ist das der Jesus ist irgendwo hoch und ich bin irgendwo dort? Und ich kenne alles theologisch und so, ja, das ist klar, das ist kein Problem, aber in meinem Herz, welche Art Beziehung habe ich? Oder ganz praktisch, für jeden von uns bist du in einer intimen Beziehung mit Jesus. Wirklich nicht nur ein Freund, das ein Bekannter oder so, aber wirklich ein intime Freund. Und ich komme zum Thema Vertrauen hier. Ich möchte dieses Bild zeigen hier. So, ich stehe im Schwimmbad und Nathanael rennt und springt in meinen Armen. Auf diesem Punkt hier, dieses Moment, er könnte nicht schwimmen. Das heißt, mehr weg von Wasser, er würde das machen, er würde ertrunken. Keine Chance zu überleben. Wir können fragen, aber warum macht er das? Er macht das, weil er vertraut, dass ich bin da und dass es gibt keine Gefahr, wenn ich da bin mit ihm. Er hat trotzdem Angst, ja, das ist kein Problem, er hat wirklich Angst. Aber trotz dieser Angst, er könnte das machen. Und das war für ihn toll, das zu machen, mit seiner Angst zu spielen und zu weisen gleichzeitig, ja, er vertraut, weil ich bin da, ich kann ihn halten. Und er kann mir vertrauen, weil er hat seine Vertrauen geübt. Das heißt, es ist praktisch. Wir haben nicht nur einmal gesagt, okay, jetzt ich komme in Wasser, du rennst und springst. Ob ich würde das machen zu irgendwelches Kind, das ich nicht kenne, das würde nicht funktionieren. Aber mit ihm, das ist schon oft, dass er springt von einer kleinen Treppe oder so. Oder ich werfe ihn in die Luft und nehme ihn wieder oder so. Wir haben geübt im kleinen Schritt, Schritt für Schritt, von kleineren Dingen bis größeren Dingen. Hier, er riskiert praktisch sein Leben. Er ist nicht so wahrscheinlich voll bewusst, dass er riskiert sein Leben, aber er hat trotzdem Angst. Aber er hat viel vorher geübt und er könnte sehen, ja, das klappt, das stimmt. Ich kann weitergehen, weil Papa ist da und das wird gut gehen. Und dann, das ist für uns auch, das sollte jeden von uns, unser Vertrauen in Gott üben, in dem täglichen Leben. Und so im Gebet zum Gott zu kommen, um zu beten, um zu vertrauen, ja, Gott, das ist vielleicht klein, das ist eine Kleinigkeit, aber ich komme zu dir und dass ich kann lernen, Gott zu vertrauen. Und hier, ich mache eine erste Challenge. Besser als TikTok mit kaltes Wasser oder so etwas. Zuerst ein paar Zitate. Das ist, kein Ding ist zu klein für Gott. Das war hier diese Bibelvers, wenn sie haben das Tempel wiedergebaut. Und wo das war ein bisschen, ja, okay, aber die Leute kümmern sich einfach die Steine übereinander und so. Sie wollen etwas Großes sehen. Und hier die Antwort, das ist ja, aber wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Du musst von den kleinen Dingen anfangen. Ein anderer hier von Brief zu Pharisäer, zu Philister. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. So, hier, das ist wirklich in allem, das wichtig ist. Es ist nicht zu klein, nicht zu groß, aber wir sollten versuchen, alle unsere kleinen Dinge zu bringen, dass wir können wirklich üben, unsere Glauben. Auch von den Psalmen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und befiehl dem Herrn deine Wege, das ist nicht nur einer Weg oder so, aber deine Wege, alles. So hier wieder die Frage, bist du bereit? Aber bist du bereit, Gott alles von klein bis groß im Gebet zu begeben und auch seine Antwort zu akzeptieren? Das ist manchmal auch, wir wollen nicht unbedingt etwas im Gebet bringen, weil wir wissen schon, dass Gott wird wahrscheinlich nicht Ja sagen. Wir erleben das schon viel mit unseren Kindern, aber als Erwachsene gegenüber Gott, wir machen das gleich gut. Ja? Und eine zweite Challenge, für mich ist diese gefährliche Gebet-Challenge. Es gibt von den Psalmen von David, hat er geschrieben, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sind wir bereit zu sagen, ja Gott, ich möchte näher zu dir. Ich möchte bereit für dich sein. Ich möchte diese Intimität für dich. Aber erforsche mich. Zeige mir, was in mir nicht gut ist. Und hier, das ist kein Witz, aber ich mache dieses Gebet, ich muss das nicht zweimal machen, ich muss nicht fasten für einen Monat oder so etwas. Ich weiß einmal, das wird schon reichen, er wird mir zeigen, was nicht stimmt. Ja. Aber bin ich bereit, das zu machen? Gott zu sagen, ja, ich bin offen, das wird wahrscheinlich unangenehm, aber ich möchte das. Es gibt auch in Malachi diese Bibelvers, er wird sich setzen, zu schmelzen und zu reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen, wird sie lautern wie Gold und wie Silber, dass sie dem Herrn richtige Opfergaben darbringen. Das ist der gleiche Prozess. Reinigung in mein Herz. Bin ich bereit, Gott zu sagen, okay, mit Feuer und so, ja, ich will das. Und ich denke jetzt, nicht unbedingt, aber ich könnte etwas ein bisschen ruhiger haben, ein bisschen gemütlicher, ja, lieber, ja. Von 1. Petrus, damit die Bewahrung eures Glaubens köstlicher erfunden werde als Gold, das vergeht, aber durch Feuer bewahrt wird, zu Lob und Preis und Ehre beim Offenbarwerden Jesu Christi. So, die erste Challenge, das ist ja, bin ich bereit im Gebet, Gott zu sagen, erforsche mich, zeige mich, was in mir nicht stimmt. Die zweite, ja, kannst du mir helfen, in mir kommen und was nicht gut ist in mir zu werfen, zu zerreißen, wegnehmen von mir. Dass ich kann näher zu dir, dass ich kann wirklich in Intimität mit dir sein. So, praktisch sind wir bereit für das. Das ist nicht, um Gold zu bekommen, das ist, als wir sind das Gold hier, zu schmelzen.